SR Info. Bilanz am Mittag.
Wladimir Putin hat die Abstimmung in Russland für sich entschieden. Eine Überraschung ist das ganz und gar nicht. Über Ergebnis und Reaktionen berichten wir gleich. Außerdem geht es um die Pläne des Bundesgesundheitsministers zur Organspende und um Probleme beim Glasfaserausbau im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Alles wie erwartet. Am Ende eines Wahlwochenendes, bei dem die Wahl aus Wladimir Putin und einigen Zählkandidaten bestanden hat. Echte Opposition war nicht zugelassen, sitzt im Knast oder liegt in Moskau auf dem Friedhof. Der 71-jährige Putin kann nach fast 25 Jahren an der Macht also auf weitere 6 Jahre im Amt des russischen Präsidenten setzen. Aus Moskau Frank Eichmann.
Echte Spannung gab es zu keiner Sekunde in der Wahlsondersendung des russischen Staatsfernsehens. Putin bei gut 87% hieß es am Vormittag, aber das stand auch schon nach Schließung der Wahllokale am Abend als Rekord Nummer 1 fest. Beim zweiten überschlug sich Russlands oberste Wahlleiterin fast mit Superlativen. Die Wahlbeteiligung lag erstmals überhaupt, das ist ein Rekord und beispiellos, bei 77,44%. Eine erfolgreiche Wahl war das, so Ella Pamphilova, trotz des Westens, seiner Kritik an einer weder freien noch fairen Abstimmung und trotz aller Störversuche von außen. Die eingeladenen Wahlbeobachter aus dem Ausland haben bislang keine laute Kritik geäußert und die, die das vermutlich getan hätten, entsandt von der OSZE, die wurden nicht zugelassen. Die Machtquelle des Landes ist das russische Volk, so Präsident Putin in seiner Siegesrede in der Nacht. Und aus der Stimme jedes Bürgers bildet sich der einheitliche Wille der Völker der Russischen Föderation. Und doch wurden viele Wahlverstöße registriert, mutmaßlich über 1700 von der offiziell nicht zugelassenen russischen Organisation Golos. Dabei hätte Präsident Putin selbst dann haushoch gewonnen, wenn die Wahlkommission echte Alternativkandidaten zugelassen hätte, etwa Boris Nadjerstin oder Jekaterina Donzowa, die einen umgehenden Waffenstillstand in der Ukraine gefordert hatten. Stattdessen gab es viele erstaunliche Wahlergebnisse. Knapp 99% für Putin in Tschetschenien etwa oder 95% in der sogenannten Donetsker Volksrepublik, von Russland zum eigenen Staatsgebiet erklärter Teil der Ukraine. Oder dies. Im Moskauer Wahllokal 1489 kam Putin auf 97%. Es gab keinen einzigen ungültigen Stimmzettel. In dem Wahllokal, in dem zu seinen Lebzeiten Alexei Nawalny abstimmte. Und dies war dann die Überraschung des Wahlabends. Auf Nachfrage nahm Wladimir Putin erstmals seit Jahren den Namen seines Mitte Februar in Haft gestorbenen bekanntesten innenpolitischen Gegners in den Mund und bestätigte zugleich Gerüchte, dass Nawalny ausgetauscht werden sollte, mutmaßlich gegen den Berliner Tiergartenmörder. Was Herrn Nawalny betrifft, er starb und das ist immer traurig. Nun, es sind schon andere woanders in Haft gestorben, in den USA zum Beispiel, das passiert. Nur einige Tage vor dem Tod von Herrn Nawalny wurde ich informiert, dass es die Idee eines Austausches von Herrn Nawalny gegen Menschen in westlichen Gefängnissen gibt. Ob Sie es glauben oder nicht, noch bevor ich den Vorschlag vollständig gehört hatte, stimmte ich schon zu, unter einer Bedingung, dass wir ihn austauschen und er nicht mehr zurückkehrt. Aber dann passierte, was passierte, dagegen kann man nichts machen, so ist das Leben. Ehemalige Nawalny-Unterstützer hatten bereits vor Wochen von einem möglichen Austausch berichtet, aber auch davon, dass Putin das kategorisch abgelehnt habe. Und dann starb Nawalny. Was auch immer wirklich passierte, Putin hat erstmals und als erster überhaupt offiziell bestätigt, dass es solche Gespräche gegeben hat. Was ist von Wladimir Putin nach seinem hohen Wahlsieg in den nächsten 6 Jahren zu erwarten? Wird es tatsächlich Steuererhöhungen und eine neue Mobilisierungswelle geben? Geht der Krieg gegen die Ukraine unvermindert weiter, die sogenannte militärische Spezialoperation? Noch fehlt der nächste Schritt der Zentralen Wahlkommission. Am Donnerstag wird sie das offizielle Endergebnis der Wahl verkünden. Und Putin am 7. Mai mal wieder ins Amt eingeführt, zum 5. Mal als Präsident Russlands.
Frank Eichmann hat aus Moskau berichtet. Nordkorea, Nicaragua und Venezuela. Unter anderem aus diesen Ländern hat Wladimir Putin offizielle Glückwünsche zur Wiederwahl erhalten. Aus China hieß es, man setze auf weiter voranschreitende Beziehungen. Den Glückwünschen aus Ländern, in denen man es mit freien Wahlen selbst nicht sonderlich hat, steht Schweigen oder offene Kritik vor allem aus dem Westen gegenüber. Die gab es heute auch zu Beginn des Treffens der Außenminister der EU-Staaten. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Für die Mehrheit der EU-Außenminister und Ministerinnen war die Wahl in Russland eine Farce.
This election has been based on repression and intimidation.
Diese Wahlen fanden unter Unterdrückung und Einschüchterung statt, so der Außenbeauftragte der Union, Josep Borrell. Gabrielus Landsbergis, der Außenminister von Litauen, berichtete, dass dort in der russischen Botschaft nur 3% der Menschen für Putin gestimmt hätten.
Others decided either to ruin the
Sie haben entweder die Stimmzettel ruiniert oder für jeden anderen Kandidaten auf der Liste gestimmt, berichtete er aus seinem Land. Doch die Frage ist, wie die europäischen Außenminister nun auf den neuen und alten Herrscher im Kreml reagieren werden. Am Ende des Treffens soll es heute noch eine Erklärung geben. Andere Schritte sind schon konkreter. So sollen die Gewinne, die erzielt werden, weil man Geld aus Russland einbehält, für die Unterstützung der Ukraine verwendet werden. Die Unterstützung der Ukraine, das ist nach wie vor das große Ziel der Europäischen Union, doch die Umsetzung ist schwierig. Krisjanis Krarins, der Außenminister von Litauen, forderte erneut mehr militärische Hilfe.
We have to move forward. So Ukraine needs the weapons.
Wir müssen vorankommen. Die Ukraine braucht die Munition jetzt. Sie können nicht warten. Gleichzeitig müssen wir die europäische Rüstungsindustrie aufpeppen. Dahinter steckt ein Konflikt, dass manche Länder wie Frankreich nur bei europäischen Firmen Rüstungsgüter einkaufen wollen, doch diese können nicht alles liefern. Dafür gibt es weitgehend Einigkeit beim Geld. Zusätzlich sollen 5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um Munition, Raketen, Drohnen und anderes Kriegsmaterial für die Ukraine zu kaufen. Andere Lösungen als militärische werden ernsthaft nicht in Brüssel diskutiert. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erinnerte noch einmal an das Leid der Menschen im Land.
Ich glaube, es lohnt gerade für all diejenigen, die derzeit darüber reden, dass man jetzt irgendwie auch genug hätte von der Unterstützung der Ukraine, mal einen Blick in den jüngsten Bericht der Vereinten Nationen zu den Kriegsverbrechen von Russland, und zwar den gezielten Kriegsverbrechen, die auf Anweisung an die russischen Soldaten begangen worden sind. Dieser Bericht liest sich wie ein absolutes Horrorbuch.
Das zweite Thema auf der Tagesordnung der EU-Außenminister ist die Lage im Gazastreifen. Der Einfluss der Gemeinschaft in der Region ist begrenzt. Gespräche am Wochenende von Bundeskanzler Scholz mit dem israelischen Premierminister Netanyahu brachten nur wenig Ergebnisse. Außenministerin Baerbock hält diese Gespräche trotzdem für wichtig.
Wir brauchen Gesprächskanäle rund um die Uhr, damit wir endlich zu dieser so dringenden humanitären Feuerpause kommen, damit humanitäre Hilfe rein nach Gaza kommen kann und damit, auch das möchte ich eindringlich unterstreichen, die Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind, endlich befreit sind.
Die EU will aber mehr als reden. Sie will sich jetzt dem Vorgehen der USA anschließen und radikale jüdische Siedler, die Angriffe auf Palästinenser verübt haben, mit Sanktionen belegen. Diese könnten dann nicht mehr in die EU einreisen. Aber auch die Terrorgruppe Hamas soll mit weiteren Sanktionen bestraft werden. Eine zentrale Rolle sowohl bei der Unterstützung der Ukraine als auch bei der Lage im Gazastreifen spielen die USA. Die EU-Außenminister haben deshalb den amerikanischen Außenminister Blinken zu ihrem Treffen eingeladen. Er nahm am Vormittag per Videokonferenz daran teil. In den USA ging da gerade die Sonne auf.
Sabrina Fritz vom Treffen der EU-Außenminister. Wo also auch die Lage in Gaza heute ein wichtiges Thema ist. Schon im Vorfeld des Treffens hat der EU-Außenbeauftragte Borrell Israel vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe zu nutzen. Dies geschehe, indem das Land verhindere, dass humanitäre Hilfe den Gazastreifen erreiche. Wir können nicht dastehen und den Palästinensern beim Verhungern zusehen, so Borrell. Im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas ist die israelische Armee derweil erneut in die Al-Shifa-Klinik in Gaza-Stadt eingedrungen. Das Krankenhaus stand im November schon mal im Mittelpunkt von Kämpfen, damals um eine mutmaßliche Kommandozentrale der Hamas zu zerstören. Zur aktuellen Lage Jan-Christoph Kitzler.
Schüsse sind in den Videos zu hören, Explosionen sind zu sehen. Den Berichten zufolge waren israelische Kampfeinheiten in der Nacht auf das Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen eingerückt. Dabei waren sie offenbar von Kämpfern der Hamas beschossen worden. Daniel Hagari, Israels Armeesprecher, sagte:
We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital.
Wir wissen, dass hochrangige Hamas-Terroristen sich wieder im Shifa-Krankenhaus aufhalten und es nutzen, um Terrorangriffe auf Israel zu befehlen. Unser Einsatz ist nicht nur operativ geboten, er ist eine übergeordnete Notwendigkeit. Wir wollen Zivilisten nichts tun, hinter denen sich die Hamas versteckt. Deshalb läuft diese Operation mit Vorsicht und Sorge. Wir stellen sicher, dass das Krankenhaus seine wichtigen Aufgaben weiter erfüllen kann. Damit wir mit den Patienten kommunizieren können, haben wir Leute dort, die Arabisch sprechen, und Ärzte der israelischen Armee helfen denen, die Hilfe brauchen. Israels Armee spricht von 80 festgenommenen Kämpfern. Die Angaben zu möglichen Toten und Verletzten sind noch unklar. Der Arzt Mahmoud Al-Saudi, der sich im Shifa-Krankenhaus aufhalten soll, sagte dem saudischen Fernsehsender Al-Haddad: Im Krankenhaus gibt es mehr als 2000 Verletzte und 10.000 Vertriebene. Als die israelische Armee reinkam, gab es Massaker. Es gibt viele Tote und Verletzte, aber ich kann keine genaue Zahl nennen. Auch das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen sprach von Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe dauern derzeit noch an. Israels Armee hat deshalb Menschen auf dem Krankenhausgelände und in umliegenden Vierteln aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Den Angaben zufolge wurden entsprechende Flugblätter abgeworfen und über soziale Medien informiert. Das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stand bereits Mitte November im Zentrum der Kampfhandlungen. Damals hatte Israels Militär angegeben, das Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt und hatte unter anderem Waffenfunde präsentiert. Menschenrechtsorganisationen hatten die Kampfhandlungen in einem und um ein Krankenhaus voller Schwerverletzter kritisiert. Israels Armee hatte schon vorzeitig angegeben, die Hamas habe die Kontrolle im Norden des Gazastreifens verloren. Aber auch dort flammen immer wieder neue Kämpfe auf. Auch aus dem Norden wurden wieder Raketen auf Israel geschossen. Dass sich die Hamas in diesem Teil offenbar neu gruppiert hat, liegt laut Sicherheitsexperten auch am fehlenden Plan für Gaza über die Kampfhandlungen hinaus. Tamir Heimann, ein Ex-General und heute am israelischen Institut für Sicherheitsstudien, sagte dem Fernsehsender Channel 12: Wir haben noch immer nicht entschieden, wer die Zivilverwaltung übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clanführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet, und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Und vor allem, wenn ein Schiff mit solch einer Menge an humanitären Hilfslieferungen ankommt, müssen wir entscheiden, wer die Lieferungen verteilt. Denn wenn wir es nicht entscheiden, wird die Hamas das verteilen und die Autorität zurückgewinnen. Der Krieg gegen die Hamas und andere Terrororganisationen ist jedenfalls noch lange nicht zu Ende, scheint es. Ministerpräsident Netanyahu hatte am Wochenende mehrfach betont, dass auch eine Bodenoffensive in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, kommen werde. Das Problem: dort halten sich schätzungsweise 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz suchen und hoffen, dort an Hilfsgüter zu kommen.
Jan-Christoph Kitzler hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Ein neues Organspenderegister, Probleme beim Glasfaserausbau im Saarland und der angekündigte Abschied von Christian Streich aus der Bundesliga. Darüber berichten wir gleich noch. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Roswitha Böhm.
Bei 5 bestreikten Ford-Zuliefererbetrieben in Saarlouis haben die Abstimmungen der Beschäftigten über die ausgehandelten Sozialtarifverträge begonnen. In einem kleineren Unternehmen stimmten am Morgen alle Mitarbeiter den Vereinbarungen zu. Sie beschlossen auch ein Ende des Streiks, der für die Verhandlungen unterbrochen worden war. Auch bei den anderen Zulieferern werden heute Abstimmungen durchgeführt. Wie die IG Metall erklärte, wurden für die Beschäftigten Abfindungen, der Wechsel in eine Transfergesellschaft und Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter vereinbart. Anlass ist, dass die Fokusproduktion nur noch bis November nächsten Jahres geplant ist. Nach dem mutmaßlichen Geheimnisverrat in einer Sitzung des Bundestagsverteidigungsausschusses gibt es neue Details. Aus der Sitzung war an die Öffentlichkeit gelangt, dass eine Taurus-Lieferung an die Ukraine komplizierter wäre als bisher gedacht und dass sie auch die deutsche Verteidigungsfähigkeit schwächen würde. Wie die Rheinische Post berichtet, waren bei der geheimen Ausschusssitzung 105 Personen dabei. Die Zeitung beruft sich auf einen Brief der Ausschussvorsitzenden Strack-Zimmermann. Demnach waren unter den Anwesenden zahlreiche Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen. Die Weitergabe der Informationen sei also nicht zwingend aus dem parlamentarischen Umfeld erfolgt. Strack-Zimmermann fordert eine Strafverfolgung wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses. Pakistan hat nach einem tödlichen Anschlag auf Soldaten Ziele im benachbarten Afghanistan bombardiert. Nach Angaben des pakistanischen Militärs galten die Luftangriffe Mitgliedern der Taliban. Pakistan macht die radikalen Islamisten für Anschläge verantwortlich, bei denen zuletzt mindestens 7 pakistanische Soldaten getötet worden sein sollen. Das afghanische Militär reagierte auf die Bombardierungen mit Luftangriffen auf pakistanische Stellungen. Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland hat Ministerpräsidentin Rehlinger aufgefordert, für Änderungen am Cannabis-Gesetz einzutreten. In einem offenen Brief an die SPD-Politikerin schreibt die GdP, das Gesetz sei in seiner jetzigen Form nicht praxistauglich. Darüber müsse noch im Vermittlungsausschuss beraten werden. Polizei, Zoll, Justizbehörden und Jugendämter könnten sich auf die neuen Regeln nicht ausreichend vorbereiten, wenn das Gesetz wie geplant am 1. April in Kraft trete. Der Bundestag befasst sich am Freitag mit der geplanten Cannabis-Freigabe.
Es ist ein tägliches Trauerspiel. Menschen sterben, weil es in Deutschland zu wenig Organspenden gibt. Trotz aller Aufklärungskampagnen und Millionen verschickter Organspendeausweise. Nun kommt der nächste Anlauf in die gleiche Richtung. Mögliche Spender können sich seit heute in ein digitales Organspenderegister eintragen. Befürworter erhoffen sich mal wieder, dass so mehr Menschen ihre Bereitschaft zur Organspende erklären. Und offenbar machen schon mal einige mit, wie Jan Zimmermann uns eben erklärt hat.
Also laut dem zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist das Register sehr gut angelaufen. Seit circa 6 Uhr kann man sich eintragen und zwar jeder ab 16 Jahren. Und das sollen schon einige gemacht haben. Innerhalb von 3 Stunden 5.500 Personen, heißt es, obwohl es aktuell eine Hürde gibt. Denn um sich im Register eintragen zu können, braucht man ein Ausweisdokument wie den Personalausweis mit Online-Funktion und PIN. Viele haben das ja noch nicht. Und warum das so ist, ja, das hat datenschutzrechtliche Gründe. Erst in den nächsten Monaten soll es noch weitere Zugangsmöglichkeiten geben, zum Beispiel über die Gesundheits-ID, die jeder erhalten soll.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat bei seiner Pressekonferenz heute nochmal klargemacht, dass dieses neue Register das Problem des Organmangels aus seiner Sicht aber nicht beheben wird.
Um die 900 Organspenden finden statt, 8.400 Leute sind auf der Warteliste. Somit möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier langfristig die Zahl der Organspenden nur erhöhen können in dem Umfang, wie das eigentlich ethisch und medizinisch notwendig wäre, indem wir die Widerspruchslösung einführen. Ich glaube, dass wir ohne die Widerspruchslösung dieses Problem nicht lösen können. Die Widerspruchslösung ist der entscheidende Punkt. Andere Maßnahmen sind dort ergänzend.
Es geht also mal wieder um die Widerspruchslösung. Bei der würde es so laufen, dass alle Bürgerinnen und Bürger potenzielle Organspender wären, wenn sie nicht zu Lebzeiten widersprechen. Wir haben unseren Korrespondenten Jan Zimmermann gefragt, wie realistisch es ist, dass diese Widerspruchslösung kommt.
Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat hierzu vor circa 4 Jahren einen Anlauf unternommen, ist aber damit damals im Bundestag gescheitert. Es gab keine Mehrheit dafür. Inzwischen könnte das anders sein. Es gibt viele Stimmen, die für einen neuen Anlauf werben. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der SPD-Minister, ist dafür. Gesundheitspolitiker der Union sind es auch. Auch der Bundesrat hat sich im Dezember für die Widerspruchslösung ausgesprochen und die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Aber Gesundheitsminister Lauterbach sagte, es müsse ein Antrag aus der Mitte des Parlaments kommen. Er wird hierzu keinen Gesetzentwurf oder ähnliches vorlegen, weil das in Deutschland so üblich sei, dass Vorhaben der medizinethischen Art sozusagen, bei denen die Abgeordneten frei nach ihren ethischen Vorstellungen entscheiden sollen, die sollen auch von den Abgeordneten und damit aus dem Parlament eingebracht werden. Ob das noch bis zur nächsten Bundestagswahl passiert, ist offen.
Die Organspende ist wieder politisches Thema, auch in Gestalt der sogenannten Widerspruchslösung. Heute ist erstmal ein digitales Organspenderegister an den Start gegangen. Jan Zimmermann hat uns informiert aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Schnelles Internet gehört heute für die meisten Menschen zum Leben, fast wie Strom und Wärme. Im Saarland wird seit einiger Zeit deshalb in vielen Orten gebuddelt, um Glasfaserleitungen in die Erde zu bringen. Mit diesen Arbeiten verbunden sind an vielen Orten aber auch Schlaglöcher, lose Pflastersteine und orangene Leerrohre, die aus der Erde ragen. Und das Monate nachdem dort Glasfaserkabel verlegt wurden. Auch in der Gemeinde Namborn im Kreis St. Wendel ist das so. Dort sind nicht nur Straßen kaputt, sondern auch nur vereinzelt Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen worden. Daniel Nowitzki hat mit Betroffenen gesprochen.
Wenn jetzt die Feuchtigkeit komplett drin ist, dann werde ich wahrscheinlich müssen meinen Rechtsanwalt holen. Ich weiß ja auch nicht, was ich machen soll.
Michael Schwan aus Gehweiler hat sich das ganz anders vorgestellt. Sein Wunsch nach schnellem Internet hat sich als Albtraum entpuppt. Mehr als ein Jahr ist es inzwischen her, seitdem vor seinem Haus Glasfaserkabel verlegt wurden. Seit diesem Tag ist der gefräste Gehweg provisorisch mit Schotter bedeckt. Zudem ist die Dachrinne hinüber. Ein Bagger hatte sie bei den Bauarbeiten beschädigt. Regenwasser zieht nun ungehindert in die Hauswand hinein, mitten in seine Werkstatt.
Da sind Maschinen drin, die sind zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das sehe ich nicht ein, dass sie sowas kaputt gehen lassen.
Doch für den Schaden fühlt sich offenbar keiner wirklich zuständig. Schwans Anrufe beim zuständigen Unternehmen Deutsche Glasfaser blieben bislang erfolglos. Einige hundert Meter weiter droht auch der Festplatz in Gehweiler im Regen unterzugehen. Beim Glasfaserausbau wurde der Platz laut Ortsvorsteher Lars Hastenteufel ohne Absprache als Bauschuttdeponie genutzt, wodurch offenbar die Drainage unter der Last kaputt ging. Seitdem kann das Wasser nicht mehr richtig abfließen, ein Unding für den Ortsvorsteher, auch weil der Festplatz erst vor wenigen Jahren für rund 30.000 Euro frisch saniert wurde. Auch hier stellt sich die Frage nach der Finanzierung.
Sonst wird uns erstmal interessieren, wer bezahlt die Schäden? Wann gehen die Schäden behoben? Soll die nachher aus Gemeindemittel irgendwo bezahlt werden? Kann es sein, dass die Allgemeinheit das übernimmt?
Fragen über Fragen, die auch Menschen in anderen Orten der Gemeinde Namborn beschäftigen. Etwa in Hirstein, Furschweiler oder in Pinsweiler. Auch hier haben die Glasfaserarbeiten Spuren hinterlassen. Deutsche Glasfaser hat die Firma Geodesia mit dem Glasfaserausbau in der Gemeinde Namborn beauftragt, die ihrerseits mehrere Subunternehmen beschäftigt. Deutsche Glasfaser und Geodesia wollten dem SR kein Interview geben. Beide äußerten sich schriftlich. Bei Deutsche Glasfaser heißt es, Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz eigenwirtschaftlich aus. Die Bauarbeiten sind für uns abgeschlossen, wenn der Zustand vor den Arbeiten wiederhergestellt ist. Die entstehenden Mängel werden bis zum Abschluss des Projektes behoben. Wann genau das sein wird, dazu machte Deutsche Glasfaser keine Angaben. Geodesia wurde da konkreter. Im letzten Quartal 2024 soll alles fertig sein. Doch einige Details bleiben weiter ungeklärt. Im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Namborn für 2024 sind für die Umgestaltung des Furschweilerer Festplatzes 15.000 Euro von Geodesia eingeplant, die diese Zahlung angeblich mit der Gemeinde vereinbart hatten. So steht es im Dokument, das dem SR vorliegt. Geodesia beteuert gegenüber dem SR aber, die Vereinbarung hatte es nie gegeben. Woher das Geld kommen soll, ist unklar. Die Gemeinde Namborn lehnte ein SR-Interview ab.
Daniel Nowitzki hat über die Probleme beim Glasfaserausbau in Namborn berichtet. Nun ist er also frei für den Posten des Bundespräsidenten. Für den haben ihn manche Fußballfans nämlich schon mal ins Gespräch gebracht und ich bin mir nicht sicher, ob das alle lustig gemeint haben. Christian Streich. Als Welterklärer und Bonmot-Lieferant mindestens so beliebt wie als Trainer. Nun hat Streich mitgeteilt, dass zum Ende der Saison Schluss sein soll mit dem Traineramt beim Bundesligisten SC Freiburg. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen. In Freiburg sind sie ja bekannt für lange Trainerbeziehungen, aber die mit Christian Streich war und ist ja noch etwas Besonderes. Achim Scheu.
Alles begann am 29. Dezember 2011.
Neuer Chefcoach beim Bundesliga-Schlusslicht wird der bisherige Co-Trainer Christian Streich.
Bevor er zu den Profis kam, war er schon seit 1995 Jugendtrainer beim SC. Er prägte das Nachwuchsleistungszentrum nachdrücklich. Wenn man Streich zuhört, dann wirkt das manchmal ein bisschen so, als wäre er aus einer anderen Zeit in diesem modernen Fußballzirkus gelandet.
Ich habe keine Mega-Performance gesehen. Ich habe gesehen, dass wir gearbeitet haben oder geworkt.
Sein Leben Lebenslauf ist beeindruckend. Der Sohn eines Metzgers ging auf die Hauptschule, machte eine Lehre zum Industriekaufmann, wurde Profifußballer. Er spielte 99 Mal in der zweiten Liga, 31 Mal in der Bundesliga und mit Mitte 20 ließ er seine Karriere in der Oberliga ausklingen. Streich holte sein Abi nach, ging mit 28 an die Uni, Germanistik, Sport und Geschichte auf Lehramt in Freiburg. Sein Klassenzimmer wurde dann aber letztlich doch der Fußballrasen.
Das ist ja das, was ich machen wollte, ich kann nichts anderes.
Streich ist eine Respektperson der Liga, bei Fans, Spielern, Trainern und in den Medien. Auszeichnungen gab es haufenweise. Eine Auswahl, 2013 Trainerpreis des deutschen Fußballs. 2017 wurde er beim Kicker Mann des Jahres. 2020 wählten ihn die Bundesligaspieler nach Jürgen Klopp und Pep Guardiola zum drittbesten Trainer der Welt. Streich ist nicht nur beliebt, auch fachlich ist er top. Er hat aus dem kleinen SC Freiburg eine feste Größe im deutschen Fußball gemacht. Kleines Budget, maximaler Erfolg, aber immer bescheiden.
Kümmert euch um Bayern und um Dortmund und um die andere. Lasst unsere Jungs in Ruhe.
Auch Pressekonferenzen mit Christian Streich waren immer ein Highlight. Die Journalisten wissen, der Mann schaut über den Fußball-Tellerrand hinaus. Sie fragen, Streich antwortet. Humorvoll, aber auch meinungsstark.
Und der Cristiano Ronaldo zeigt, das kann man doch glaube ich so sagen, gern seine schönen Muskeln.
Wir haben ja alle genug Geld, dass nicht wir irgendwelche Hähnchen kaufen für 2,50 Euro oder die gewählt worden sind, ihr ganzes Leben, ihr kurzes Leben.
Es ist 12:05. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen.
Keine Schreibmaschine mehr. Ich würde viel Fehler machen, muss immer glatt rausreißen und wieder neu einspannen.
Also ich bin jetzt relativ unsexy, aber der Verein und die Struktur, die sind auch ein bisschen sexy.
Und was fällt noch auf? Christian Streich ist ein heimatverbundener Mensch. Mit seinem Alemannisch sticht er aus der Masse heraus.
Ich bin mal irgendwo gewesen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Glas Wein. Da hat mir der Kellner ein Whisky gebracht. Aber es war ja eigentlich richtig, weil es war ja näher am Whisky als am Wein.
Die Heimat war ein Grund, wieso er anfangs gar nicht erst beim SC unterschreiben wollte. Die Leute kennen ihn, wissen, wo er wohnt, in welche Kneipen er geht. Und sie alle wollte er nicht mit möglichen Misserfolgen enttäuschen. Aber die Fans lieben ihn, auch über seine Trainerkarriere hinaus.
Er spricht die Herzen an.
So eine gute Arbeit hier ist eine absolute Koryphäe, Institution.
Verlust für die Mannschaft und für Freiburg und für die Bundesliga.
Und jetzt schließt sich das Kapitel SC Freiburg also zum Saisonende. Die Bundesliga ohne Christian Streich, eigentlich kaum vorstellbar.
Und auf alle Fälle dann noch weniger bodenständig. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus dichten Wolken und Auflockerungen mit Sonnenschein. Dazu kommt es gelegentlich zu Schauern, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Das Ganze bei 12 bis 16 Grad. In der Nacht dann meist trocken, die Luft kühlt ab auf 6 bis 1 Grad. Morgen am Dienstag nach Auflösung von Nebel ein Mix aus Sonne und Wolken mit teils längerem Sonnenschein und trocken 14 bis 18 Grad. Das war sie, die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich Ihre Begleitung durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Er ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann hören wir uns wieder zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die internationale Presse beschäftigt sich heute mit der Wiederwahl Wladimir Putins zum Präsidenten Russlands. Schon im Vorfeld wurde von einer Scheinwahl gesprochen und mit einem klaren Sieg Putins gerechnet. Die Londoner Financial Times kommentiert: Er hat die politische Konkurrenz im eigenen Land zerschlagen und den Krieg in großem Stil auf den europäischen Kontinent zurückgebracht, mit einer hohen sechsstelligen Zahl von Toten und Verwundeten. All dies ist eine Tragödie, vor allem für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Aber eine fünfte Amtszeit Putins ist auch eine Bedrohung für Europa und die Welt. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte Russlands, dass die Unterdrückung im eigenen Land Hand in Hand mit einer aggressiveren Außenpolitik geht. Die jüngste Wahl war eine noch größere Farce als ihre Vorgänger, da die meisten echten Konkurrenten entweder im Exil leben, inhaftiert oder tot sind. Die spanische Zeitung El Mundo schaut dabei auch auf die Wiederwahl Trumps als Verbündeten im Weißen Haus. Die Wahl sollte einen Krieg politisch absichern, in dem die Zeit zugunsten des Kremls spielt, im Vertrauen auf die Erosion der westlichen Verbündeten, die sich im jüngsten Zusammenstoß zwischen Macron und Scholz zeigt. Der Zusammenbruch der europäischen Einheit, die am Freitag auf dem Berliner Gipfel teilweise wiederhergestellt wurde, ist nur für Putin eine gute Nachricht, der noch einen weiteren internationalen Faktor zu seinen Gunsten hat – die Möglichkeit einer Rückkehr seines Verbündeten Donald Trump ins Weiße Haus. Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint, die Spezialoperation Wahlen ist vorbei. Wladimir Putin hat seine Verwandlung in einen Kriegszaren vollendet, an der Spitze eines Landes, dessen Zukunft er im ewigen Konflikt sieht. Das war der Zweck dieses gewollten Plebiszits, das dem Kreml sehr am Herzen lag. Ein zunehmend autoritäres und personalisiertes politisches System braucht regelmäßig eine Bestätigung, wie populär sein Führer ist. Und die Zeitung Hospodarske Noviny aus Tschechien blickt auf den Widerstand der Russen vor den Wahllokalen. Die Hoffnungen, dass die Russen während der Stimmabgabe in größerer Zahl ihren Widerstand gegen das Putin-Regime zeigen könnten, haben sich zerschlagen. Statt Protesten waren vor den Wahllokalen lange Schlangen loyaler Bürger zu sehen. Dem Regime ist es gelungen, besonders in der jungen Generation einen neuen Menschen zu formen, eine Art Homo Putinicus. Dieser ist dem Anführer seines Staates für alles dankbar und hat sich daran gewöhnt, dass Krieg Teil der täglichen Dosis an Regierungspropaganda ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Beate Rüsopp.